Erinnert euch noch ein letztes Mal, wie viele Propheten gibt es im Alten Testament? Wie viele Prophetenbücher? 17, genau. Davon wie viele große Propheten? Wie in der Schule, fünf. Fünf große Propheten und 12 kleine Propheten. Wie teilen sich die 12 kleinen auf? Habt ihr euch das gemerkt? Wie die geschichtlichen Bücher. Es gibt 9 vor dem Exil und dann 3 nach dem Exil. Wir wollen uns die Propheten in ihrer, so halbwegs in ihrer historischen Reihenfolge anschauen. Und was ich machen will, wir wollen uns zuerst das Nordreich Israel ansehen. Da waren 3 Propheten, 3 kleine Propheten, die im Nordreich Israel gewirkt haben. Wir haben uns letzte Woche schon den Jona angesehen. Nun, das Buch Jona, das ist sein Dienst zu den Assyrern, wo er nach Ninive gesandt war. Aber im zweiten Buch Könige, im Kapitel 14, da lesen wir, dass er auch einen Dienst in Israel hatte, im Nordreich Israel. Und sein Dienst war unmittelbar vor dem von Amos, also so um das Jahr 760, etwa in dem Zeitrahmen, etwa 40 Jahre bevor Israel durch die Assyrer zerstört wurde, 722 vor Christus. Und dann gibt es noch den Hosea, er war auch ein Prophet zum Nordreich, das war ein später Zeitgenosse vom Amos, etwas später als er. Und natürlich gab es auch schon vor diesen schreibenden Propheten, Propheten im Nordreich Israel. Es gab schon vorher ein prophetisches Zeugnis, da war der Elia und der Elisa. Ein Prophet namens Micha und dann diesen unbenannten Propheten aus Juda im 1. Könige im Kapitel 13 schon. Schlagen wir zuerst auf für den Hintergrund 2. Könige Kapitel 14. Als Hintergrund für den Propheten Amos. Die Zeit von Amos war die Zeit unter dem König Jerobeam dem Zweiten. Und das war eine Zeit von sehr großem Erfolg und Wohlstand. Das Nordreich Israel war sozusagen auf dem Höhepunkt ihrer Unabhängigkeit und ihres Erfolges. Es war eine Zeit von Reichtum, von Erfolg und von Segen. Lesen wir im 2. Könige im Kapitel 14, Vers 23. Im 15. Jahr Amasias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, des Königs von Israel, König in Samaria. Und er regierte 41 Jahre, also eine lange, erfolgreiche Königsherrschaft. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie alle Könige im Nordreich, die hatten keinen einzigen Guten, wenn ihr euch noch erinnert. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dann im Vers 25 heißt es, er stellte das Gebiet Israel wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, dass der Gott Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, der kommt davor, den Sohn des Amittai, den Propheten von Gath-Hefer war. Denn der Herr sah das überaus bittere Elend Israels und dass dahin war der Unmündige und dahin der Mündige und dass kein Helfer da war für Israel. Der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel auslöschen wollte. So rettete er sie durch die Hand Jerobeams, des Sohnes des Joasch. Also er hat Land wieder zurückgebracht an Israel und war ein sehr erfolgreicher König. Reichtum, Segen zu der Zeit. In die Zeit spricht der Amos hinein. Aber gleichzeitig zu diesem Reichtum und dem Segen war noch immer dieser Götzendienst da. Der Jerobeam der Erste hat das Volk zur Sünde verführt, hat diese 2 Heiligtümer errichtet, eins in Gilgal und eins in Bethel, wo er Stierbilder errichtet hat, sozusagen ein Konkurrenzheiligtum zu dem Heiligtum in Jerusalem, weil er nicht wollte, dass seine Leute aus dem Nordreich hinunter ins Südreich ziehen zum Gottesdienst. Also Götzendienst, es gab moralischen Verfall, große soziale Ungerechtigkeit, die Reichen haben die Armen unterdrückt und haben sie betrogen. Und das ist was gegen was Gott im Alten Testament immer spricht. Wir sehen Gott immer auf der Seite der Armen und der Unterdrückten, derer, die hilflos sind, die Armen, die Waisen und die Witwen. Der Herr sagt es immer wieder: Seid nicht ungerecht zu denen, unterdrückt ihn nicht. Soziale Ungerechtigkeit, was war Gottes Antwort, Entschuldigung, auf Armut und soziale Ungleichheit? Und Jesus hat gesagt, die Armen werden immer bei euch sein. Was ist Gottes Antwort drauf? Es ist nicht Sozialismus. Wir müssen vorsichtig sein mit diesen Begriffen. Wenn wir soziale Gerechtigkeit hören, das ist bei uns schon so geprägt, dass es Gleichheit bedeutet. Und meistens ist dann die Antwort soziale, staatliche Umverteilungspolitik heutzutage. Das ist nicht unbedingt das, was Gott sagt. Nicht unbedingt ökonomische Gleichheit, weil das ist nur durch Gewalt zu erreichen. Und wenn wir die kommunistischen Länder anschauen, allen voran die UdSSR, sehen wir das. Wann immer Menschen versucht haben, Gleichheit herzustellen im ökonomischen Sinn, hat es in einer Diktatur geändert. Das funktioniert nicht, weil die Menschen sind von Natur aus ungleich. Die Bibel sagt uns, Gott hat jeden einzigartig geschaffen, mit einzigartigen Gaben, mit einzigartigen Talenten. Und so wäre es mehr als erstaunlich, wenn die Menschen gleich produktiv wären oder gleich, einfach gleich wären. Das entspricht nicht dem biblischen Menschenbild. Und Diktaturen sind in sich selbst ungerecht. Das ist immer so. Also das ist nicht Gottes Antwort. Robin Hood war kein Christ. Zumindest hat er nicht christlich gehandelt. Den Reichen mit Gewalt was wegzunehmen, um es den Armen zu geben, das ist nicht gerecht. Nicht das biblische Bild von Gerechtigkeit. Die Bibel erkennt Privateigentum an. Gott sagt im Alten Testament, du sollst nicht stehlen. Was impliziert ist, dass die Leute was besessen haben. Du sollst nicht stehlen. Und ich denke, das gilt auch für Regierungen. Gerechtigkeit in der Bibel heißt, dass jedem das, was ihm zusteht. Und Gott sagt immer wieder, beugt nicht das Recht, nicht für die Armen, weil sie arm sind und man mit ihnen Mitleid haben muss, dass man deswegen das Recht beugt, aber auch nicht für die Reichen, weil die mehr Macht haben, dass sie die Macht ausnützen, sondern sei gerecht. Das, was Gott sagt, das, was das Gesetz sagt. Was ist Gottes Antwort auf Armut oder soziale Not? Gottes Antwort ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Wir müssen sehen, wir sind Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Alles gehört Gott und wir sind nur seine Verwalter. Und er hält uns verantwortlich dafür, wie wir mit unserem Besitz, das, was er uns anvertraut hat, umgehen. Das heißt, wir können den Herrn fragen, Herr, was willst du, dass ich mit meinem Überfluss mache? Und wir teilen unseren Segen freiwillig. Das ist der Unterschied zum Sozialismus, freiwillig. Von innen heraus eine innere Einstellung. Persönlich, individuell, private Umverteilung, wenn wir sagen wollen. Und Jesus sagt, indem wir das tun, sammeln wir Schätze im Himmel. Und wir sind ein Zeugnis für Gott, für seine Liebe und wir bringen ihm Ehre. Biblisch gesehen, die Bibel sagt, ja, zuerst ist einmal jeder für sich selbst verantwortlich. Die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Die Frage ist dann, was ist mit jemandem, der nicht arbeiten kann oder der nicht für sich sorgen kann? Und da sagt die Bibel, in erster Linie ist die Familie für den verantwortlich und in zweiter Linie die Gemeinde. Und dann kommen erst andere Dinge. Für mich als Soziologen sind die Sachen interessant, dass die Bibel auch zu den Themen spricht. Ihr denkt euch vielleicht, ah, er langweilt uns schon wieder. Schauen wir uns den Amos an. Israel und der Jerobeam war eine korrupte Gesellschaft, haben wir gesagt. Und die haben diese Verantwortung verlassen, die sie vor Gott hatten. Die Reichen haben ihre Macht ausgenutzt, um die Armen zu unterdrücken, um sie zu betrügen. Die haben das Maß verändert und haben sie ausgenutzt. Und natürlich hat das alles eine geistliche Ursache vor allem gehabt. Ich meine, die hatten immerhin schon so um die 150 Jahre Götzendienst hinter sich. Abfall vom Herrn. Und das ist unvermeidlich so, wenn wir Menschen oder auch als Nationen, wenn wir nicht in der richtigen Beziehung mit dem Herrn sind, dann folgt notwendigerweise, dass wir nicht in richtiger Beziehung mit den Mitmenschen sind. Und wir können das in der Geschichte beobachten. Eine Gesellschaft oder ein Mensch, der vom Herrn abfällt, es wird zu einer ungerechten Gesellschaft oder zu einem Menschen, der die Mitmenschen ausbeutet oder misshandelt. Nicht lieb, wie Gott es sagt. In dem Sinn sind Kriege oder äußere Streit, Ungerechtigkeit immer eine Folge von einem Krieg, der sich im Herzen abspielt. Wir haben äußerlich keinen Frieden, weil wir innerlich keinen Frieden mit Gott haben und weil wir nicht den Frieden von Gott haben. Und deswegen ist das Gottes erste Antwort. Wenn wir wirklich Frieden haben wollen, dann ist politische Reformation, äußerliches Verändern nicht genug. Nicht, dass es schlecht ist. Wir sollen ein Segen sein für unser Land. Nicht, dass es schlecht ist, aber es ist nicht genug. Wir brauchen eine geistliche Reformation. Letztendlich sind alle unsere zwischenmenschlichen Probleme geistliche Probleme. Es ist ein inneres Problem, es ist unsere Habsucht und unsere Selbstsucht. Und das ist das Problem, sagt Gott. Die Menschen brauchen ein neues Herz, die Menschen brauchen eine neue Geburt. Deswegen müssen wir das Evangelium verkündigen. Nicht nur irgendein soziales Evangelium oder Befreiungstheologie oder was immer es da für Spielarten gibt. Nein, die Menschen brauchen eine neue Geburt, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dann verändert er uns von innen heraus. Wir denken uns, okay, also wenn Gott jetzt in diese Situation reinsprechen will, dann wird er sich wahrscheinlich einen Propheten aussuchen, der zumindest Theologie studiert hat, vielleicht auch noch einen Abschluss hat in Wirtschaftswissenschaften. Aber schauen wir uns den Amos an. Prophet Amos, Kapitel 1, Vers 1. Das ist der dritte von den kleinen Propheten. Hosea, Joel und dann kommt schon der Amos. Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, die er über Israel geschaut hat, in den Tagen des Usia, des Königs von Juda und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes des Joas, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Was war der Amos? Er kam aus Tekoa, das ist in der Wüste von Judäa, in der Nähe von Bethlehem. Er war ein Mann vom Land. Und er war ein Viehzüchter, er war ein Feigenzüchter, ein Obstbauer, würden wir vielleicht sagen. Der Amos war keiner, der auf die Prophetenschule gegangen ist, wie sie der Samuel und Elia und Elisa gehabt hatten. Er war keiner von den Jüngern dieser Propheten. Er kannte das Gesetz gut. Wenn wir das Buch lesen, dann sehen wir das, dass er die 5 Bücher Mose gut kannte. Aber er hatte keinen Abschluss, er hatte kein Zeugnis in der Hand. Aber was er hatte, er war berufen von Gott. Und er kannte Gott. Und er kannte Gottes Wort, er kannte seine Wahrheit. Und er war ein mutiger Mann. Im Kapitel 7, Vers 15 und 16, da lesen wir, dass er zu Amasia, diesem Priester dieses falschen Heiligtums dort in Bethel, spricht. Und er sagt zu ihm, da antwortete Amos und sagte zu Amasia, ich bin kein Prophet und bin kein Prophetensohn. Das heißt, ich bin nicht auf die Prophetenschule gegangen, ich bin keiner von den Jüngern der Propheten. Sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeerfeigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem Kleinvieh weg. Und der Herr sprach zu mir, geh hin, weissage meinem Volk Israel. Und Gott hat diesen Mann genommen, diesen Viehzüchter, diesen Feigenzüchter aus irgendeinem Kaff am Lande und hat ihn genommen und ihn zum Propheten gemacht, hat ihn nach Bethel gesandt. Das war das religiöse Zentrum damals in Israel. Dort, wo die ganzen wichtigen Leute rumgehangen sind. Das Heiligtum des Königs. Und er hat zu diesen wohlhabenden Leitern seine Prophetien ausgesprochen. Und ich finde, das ist eine wichtige Botschaft für uns heute. Gerade in Deutschland. Wo so wichtig ist, die formale Ausbildung. Die Zeugnisse, die wir in den Händen halten und die Papiere. Es ist ziemlich egal, ob Gott dich beruft oder ob du Gott kennst. Hauptsache ist, du hast die Ausbildung. Und der Amos ist uns eine Ermutigung, glaube ich. Gott gebraucht normale, einfache Menschen. So wie uns. Und er schaut nicht auf die Errungenschaften, auf die Zeugnisse, die wir vor den Menschen errungen haben. Kümmert sich auch relativ wenig um unsere Strukturen. Hauptsache, du bist berufen. Tu das, wozu der Herr dich berufen hat, und er wird es segnen. Amos steht heraus unter den anderen Propheten in dem. Ein einfacher Mann. Ich finde es interessant, dass Gott gerade diesen Propheten Amos zu den überheblichen Leuten nach Bethel gesandt hat, in dieses religiöse Zentrum. Die Leute haben ganz sicher auf den hinuntergeschaut. Das war der einfache Mann aus dem Kaff. Er hat mit Vollmacht das Wort Gottes verkündigt. Und wirklich seine Botschaft und seine Warnungen haben ziemlich unglaublich geklungen. In dieser Zeit des Wohlstandes, in dieser Zeit, wo sie militärisch und von der Macht her sehr gut dagestanden sind, das Volk Israel. Und die Menschen haben wie so oft Gottes Segen und Gottes Geduld als seine Zustimmung missdeutet. Dass er zustimmt mit den Dingen, die sie tun. Und es ist eine Warnung für uns. Oft sind da die größten Versuchungen. Das sind, wenn es uns gut geht, wenn wir Wohlstand haben, wenn wir gesegnet sind, wenn wir reich sind. Das ist die Versuchung, dass wir in diesen Materialismus reinfallen, das zu unserem Götzen machen und in Stolz überheblich werden und uns von Gott abwenden, wie das Volk Israel. Aber sie waren nur 40 Jahre von der völligen Zerstörung durch Assur entfernt. Schauen wir uns die Botschaft an vom Amos. Er beginnt zuerst mit 8 Prophezeiungen über die Nation Israel. Also eigentlich zuerst über die Nationen um Israel herum und dann zuletzt über Israel. Wir sehen hier in den ersten beiden Kapiteln hier, dass Gott der Herr über die Nationen ist. Und wir sehen, dass Gott die verschiedenen Nationen verantwortlich hält. Und das, was er kritisiert, wofür sie richtet, ist Unterdrückung von anderen Nationen. In dem Fall spezifisch noch des Volkes Israels. Der Herr hasst Ungerechtigkeit. Der Herr hasst Unmenschlichkeit und Grausamkeit. Und der Herr wacht über seinem Volk. Und lesen wir uns das durch gemeinsam mit der Karte in der Hand. Da sehen wir das Schöne, was Gott hier tut. Vers 2. Und er sprach, der Herr wird vom Zion her brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Da vertrocknen die Weideplätze der Hirten und der Gipfel des Karmel verdorrt. So spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen von Damaskus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschlitten gedroschen haben. So sende ich Feuer in das Haus Hazaels, das war der König, dass es die Paläste Ben-Hadads frisst. Ich zerbreche den Riegel von Damaskus und rotte den Herrscher aus Pikath-Aven aus und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden. Und das Volk von Aram wird nach Kir gefangen wegziehen, spricht der Herr. Wo ist Damaskus? Das ist rechts oben auf unserer Karte, ganz rechts oben. Es macht einen Sprung nach ganz links unten, an die Küste, spricht zu den Philistern in Gaza. So spricht der Herr. Wegen 3 Verbrechen von Gaza und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften gefangen weggeführt haben, um sie an Edom auszuliefern. Das ist hier so eine Redewendung, wegen 3 Verbrechen und wegen 4. Er sagt hier, das Maß ist übergelaufen. 3 waren schon zu viel und ihr seid schon bei 4. Das Maß ist voll. Sagt, so sende ich Feuer gegen die Mauer von Gaza, dass es seine Paläste frisst. Ich rotte den Herrscher aus Aschdod aus und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon. Ich wende meine Hand gegen Ekron und der Überrest der Philister geht zugrunde, spricht der Herr, Herr. So spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen von Tyrus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften an Edom ausgeliefert und den Bruderbund nicht gedacht haben. So sende ich Feuer gegen die Mauer von Tyrus, dass es seine Paläste frisst. So spricht der Herr, wegen 3 Verbrechen von Edom und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil es seinen Bruder mit dem Schwert nachjagt und sein Erbarmen erstickt hat und weil sein Zorn beständig zerfleischt und sein Grimm dauernd wächst. So sende ich Feuer gegen Teman, dass es die Paläste von Bosra frisst. So spricht der Herr. Wegen drei Verbrechen der Söhne Ammon und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. So zünde ich Feuer an der Mauer von Rabba, dass es seine Paläste frisst und Kriegsgeschrei am Tag der Schlacht unter dem Sturm am Tag des Unwetters. Da geht der König in die Gefangenschaft und seine Obersten zusammen mit ihm, spricht der Herr. So spricht der Herr, wegen drei Verbrechen von Moab und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben. So sende ich Feuer nach Moab, dass es die Paläste von Keriot frisst. Moab stirbt im Kampflärm unter Kriegsgeschrei beim Schall des Horns und ich rotte den Richter aus seiner Mitte aus und alle seine Obersten bringe ich mit ihm um, spricht der Herr. Feuer ist immer, er spricht für Gericht hier. Wenn wir uns das auf der Karte anschauen, geht der Herr so gerade im Uhrzeigersinn schön herum. Er fängt an in Damaskus, aber dann geht er runter nach Süden zu den Philistern. Das nächste ist Tyrus, Richtung Norden. Dann geht er herüber, spricht über Edom. Das ist dort in der Nähe, wo Baschan steht, auf der Karte da oben in dem Gebiet. Dann geht er hinunter nach zu den Ammonitern südlich und zu den Moabitern. Also so einen richtig schönen Kreis um Israel herum. Und die Leute, die das gehört haben, denen war die Botschaft nicht unangenehm. Die haben gesagt, hey, super, der Herr richtet unsere Feinde, die hier ringsum sind. So eine gute Botschaft. Predig weiter, Amos. Sind gute Nachrichten vom Herrn. Im Vers 4 im Kapitel 2 sagt er, so spricht der Herr. Wegen drei Verbrechen von Juda und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie das Gesetz des Herrn verworfen und seine Ordnungen nicht gehalten haben und ihre Lügengötter sie verführen, denen ihre Väter nachgelaufen sind. So sende ich Feuer gegen Juda, dass es die Paläste Jerusalems frisst. Sehen hier schon, er sagt, sie haben das Gesetz des Herrn verworfen und seine Ordnungen nicht gehalten. Auch ein Prinzip, was wir sehen. Je mehr wir wissen, je mehr Offenbarung wir haben, desto mehr Verantwortung haben wir von dem Herrn. Er hält uns verantwortlich für das, was wir wissen. Und so auch Prophetie des Gerichts über Juda. Und auch das war für die Israeliten, für das Nordreich Israel, die waren, haben sie es nicht so gut gestanden mit dem Südreich. Es war okay. Und so der Herr kreist sie ein und kommt immer näher. Und jetzt im Vers 6 sagt er, so spricht der Herr, wegen drei Verbrechen von Israel. Jetzt spricht er zu ihnen persönlich. Und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie den Gerechten für Geld und den Armen für ein paar Schuhe verkauften. Sie treten nach dem Kopf der Geringen, wie auf den Staub der Erde und den Rechtsweg der Elenden beugen sie. Und ein Mann und sein Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinem heiligen Namen zu entweihen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar. Und Wein von Strafgeldern trinken sie im Hause ihres Gottes. Und ich hatte doch den Amoriter vor ihnen vernichtet, dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war und er stark war wie die Eichen. Und ich hatte seine Fruchtdroben vertilgt und seine Wurzeln drunten. Und ich hatte euch doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt und euch 40 Jahre in der Wüste geleitet, das Land des Amoriters in Besitz zu nehmen. Und ich habe von euren Söhnen einige als Propheten auftreten lassen und einige von euren jungen Männern als Nazireer. Ja, war es nicht so, ihr Söhne Israel? Spricht der Herr. Aber ihr habt den Nazireern Wein zu trinken gegeben. Das durften die nicht. Und den Propheten befohlen, ihr sollt nicht weissagen. Siehe, ich mache es unter euch schwankend, wie der Wagen schwankt, der voll Gaben ist. Da geht dem Schnellen die Zuflucht verloren, dem Starken festigt nicht seine Kraft und der Held rettet sein Leben nicht. Der den Bogen führt, hält nicht stand, der Schnellfüßige rettet sich nicht und der auf dem Pferd reitet, rettet sein Leben nicht. Und der Beherzte unter den Helden flieht nackt an jedem Tag, spricht der Herr. Also er weist Israel zurecht, macht diesen Kreis um Israel herum und letztendlich boom. Nagelt er sie selbst fest und sagt, ich werde euch richten. Wegen verschiedenen Dingen her, wegen Unterdrückung, wegen Unmoral, Unzucht, Unrecht, Stolz. Sagt ihr, ihr wollt ihr nicht hören. Ich habe meine Propheten gesandt und ihr habt gesagt, wir wollen euch nicht hören. Redet nicht. Kapitel 3 bis 6 sehen wir drei Predigten. Dreimal sagt er, hört dieses Wort. Kapitel 3, Vers 1. Hört dieses Wort, das der Herr über euch redet, der Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Wir sehen hier wieder Vorrecht. Sie waren das auserwählte Volk. Sie hatten eine ganz besondere Verantwortung. Sie hatten das Gesetz. Sie hatten Gottes Rat. Und er sagt, nur euch habe ich erkannt. Und darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Sie haben dieses Privileg missbraucht, was sie hatten, das Volk Gottes zu sein. Den Segen Gottes missbraucht. Vers 7 sagt er, denn der Herr, Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Der Herr hat geredet, wer weissagt da nicht? Wir sehen, Gott warnt. Gott will sie zur Umkehr bewegen. Er sagt, er tut nichts, außer dass ich durch meine Propheten geredet habe. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Der Herr gibt immer Zeit. Er gibt immer Zeit zur Umkehr. Und das ist Gottes Herz. Gott will nicht richten. Er will sie zur Buße, zur Umkehr bewegen. Und Gott ist sehr spezifisch. Er sagt ihnen, wovon sie umkehren sollen. Und weswegen sie gerichtet werden, wenn sie nicht umkehren. Im Kapitel 4, im Vers 1 sagt er, hört dies, ihr Kühe Basans auf dem Berg Samarias, die die Geringen unterdrücken, die Armen schinden und sie ihren Herrn sagen, bring her, dass wir trinken. Der Amos nennt die vornehmen Frauen, die Königinnen dort in Samaria, nennt er ihr fetten Kühe. Die die Geringen unterdrücken und die Armen schinden und die zu ihren Herren, zu ihren Männern sagen, bringt her, dass wir uns betrinken. Er sagt, geschworen hat der Herr, Herr, bei seiner Heiligkeit, ja, siehe, Tage kommen über euch, da schleppt man euch einen Haken weg und euren Rest an Fischerangeln. Dann zieht ihr durch die Mauerrisse hinaus, eine jede vor sich hin und ihr werdet zum Berg Hermon geworfen, spricht der Herr. Das hat sich sehr wörtlich erfüllt. Samaria ist von den Assyrern eingenommen worden. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dieses grausame Volk. Und das hat sich wörtlich so erfüllt. Die Assyrer haben den Gefangenen Ringe in die Nase oder durch die Lippe. Sieh, der Piercing ist nichts Neues. Das hat es schon damals gegeben. Und Ringe durch die Nase oder durch die Lippen und haben dort die Gefangenen zusammengehängt und haben sie so wirklich an der Angel weggezogen, wie es hier heißt, wie es hier steht. Redet weiter, sagt, geht nach Bethel und übt Verbrechen. Nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen. Bringt am Morgen eure Schlachtopfer, am dritten Tag euren Zehnten. Und lasst vom Gesäuerten ein Dankopfer als Rauch aufsteigen und ruft freiwillige Gaben aus. Lasst es hören. Denn so liebt ihr es, die Söhne Israel, spricht der Herr, Herr. Spricht hier von diesem Gegengottesdienst, von diesem Götzendienst, diesen Kälbern, die sie dort aufgestellt haben in Bethel. Und er nennt es Verbrechen. Und Gott hat sie gezüchtigt. Und bevor dieses große Gericht, sendet am Schluss sendet er immer, sendet er viele kleine Gerichte vorher. Und die werden immer schwerer. Im Kapitel 4, in den Versen 6 bis 11, sagt er fünfmal, erwähnt er diese Gerichte und wenn ihr euch die anschaut, die werden fangen leicht an und dann wird es immer schwerere Dinge, die über sie bringt. Und fünfmal sagt er, und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Dann sagt ihm Vers 12, darum werde ich dir so tun, Israel, weil ich dir dies tun will, mach dich bereit, deinem Sohn zu begegnen, Israel. Ja, sieh, der die Berge bildet und den Wind erschafft und den Menschen mitteilt, was sein Sinnen ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und ein Herr schreitet auf den Höhen der Erde, Jahwe, Gott der Herrscher ist sein Name. Gott hatte Geduld mit ihnen, er wollte sie nicht zerstören. Und er hat sie immer wieder gewarnt. Fünfmal hier. Und er sagt, fünfmal seid ihr nicht umgekehrt, spricht der Herr, habt euch nicht warnen lassen. Und dann sagt er, deswegen macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Eine Lektion auch für uns. Gott, wenn wir sündigen, wenn wir gegen ihn rebellieren, Gott züchtigt uns. Er will uns zurückbringen zu ihm. Und er ist geduldig und er züchtigt uns sehr leicht und sehr sanft. Und dann, wenn wir nicht hören, dann wird er haut ein bisschen fester am Tisch, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wenn wir auf unserer Sünde stur beharren, dann hält er uns verantwortlich dafür. Gott lässt sich nicht verspotten. Kapitel 5 sehen wir nochmal sein Herz. Im Vers 4 sagt er, denn so spricht der Herr zum Haus Israel. Sagt, sucht mich und lebt. Und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal, diese Götzen, Altäre dort. Und geht nicht hinüber nach Beersheba. Denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen und Bethel wird zum Unheil werden. Sünde, Götzendienst wird immer ins Unheil, wenn wir den wahren Gott verlassen. Er sagt, sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wirkt, das um sich frisst und für Bethel niemand da ist, der löscht. Vers 14, er sagt, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und der Herr, der Gott der Herrscher, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Herrscher, dem Überrest Josefs gnädig sein. Gott redet ihnen hier fast eindringlich zu. Sagt, kehrt um von eurem Götzendienst. Kehrt um zu mir. Und kehrt um von dem Bösen, das ihr tut. Jesus gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Da ist alles zusammengefasst. Und er sagt es hier dem Volk. Kehrt um zu mir. Sagt er, liebt mich, den wahren, den lebendigen Gott. Schnitzt eure eigene Religion. Und er sagt, liebt euren Nächsten, kehrt um von dem Bösen, was ihr tut. Gott fleht sie fast an, dass sie Buße tun, dass er sie nicht richten muss. Weiter sagt er dann zweimal wehe. Einmal beginnt er hier im Vers 18 im Kapitel 5 und ein zweites Mal im Vers 1 im Kapitel 6. Zuerst sagt er das Wehe über die Religiösen, über die Pharisäer, über die Heuchler, die nach außen hin sagen, dass sie den Tag des Herrn herbeiwünschen, aber nicht seinen Wegen nachfolgen. Und Gott sagt ihnen hier, der Tag des Herrn wird nicht gut sein für euch. Im Vers 18, er sagt, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Im Vers 21 sagt er, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen. Kann ich nicht mehr riechen, euer religiöses Gehabe da, euer Äußerliches. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Oh. Dass wir davon lernen können. Religiosität, Äußerlichkeit, ist Lärm für Gott. Er hasst es, er kann es nicht ausstehen. Wenn wir unseren Lobpreis nicht von Herzen singen, wenn es nur zu äußerlicher Religiosität wird, ist Lärm für ihn. Er sagt, hey, ich will das nicht hören. Ich brauche das nicht. Halte den Lärm deiner Lieder fern von mir und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Und dann im Vers 24 sagt er, aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Gott hasst äußerliche Religiosität und Heuchelei. Schon damals hat er Samuel zum Saul gesagt, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Das ist, was der Herr will. Kapitel 6 sagt er dann, wehe zu der anderen Gruppe, zu der regierenden Klasse. Das waren die Sorglosen, die Gleichgültigen, die da in ihrem Wohlstand und ihrem Materialismus geschwelgt sind. die sich nicht um Gott um ihre Mitmenschen gekümmert haben. Sagt wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf den Bergen von Samaria, den Vornehmern des Erstlings der Nationen, zu denen das Haus Israel kommt. In Vers 8 sagt er, der Herr hat bei sich selbst geschworen, spricht der Herr, der Gott der Herrscher, ich verabscheue den Stolz Jakobs und seine Paläste hasse ich. Und ich liefere die Stadt aus und alles, was sie erfüllt. Also ein Wehe an die Religiösen, die toll getan haben, aber innerlich nicht beim Herrn waren, und ein Wehe über die Gleichgültigen, die blind waren von ihrem Materialismus, die Gott ignoriert haben und ihre Mitmenschen misshandelt haben. Kapitel 7, 8 und 9 sehen wir 5 Visionen. Im Kapitel 7 sehen wir wieder nochmal schön die Geduld Gottes und sein Herz. 5 Visionen. 5-mal heißt, so ließ der Herr, Herr mich sehen. Oder so ließ er mich sehen. Und zuerst sieht er eine Heuschreckenplage. Und dann sieht er eine Flut. Es könnte entweder sein, dass es wörtlich ist, oder es könnte sein, dass er hier bildlich spricht von den Invasionen der Assyrerkönige. Zuerst den Assyrerkönig Pul und dann der Assyrerkönig Tiglath-Pileser. Wir lesen davon im zweiten Könige im Kapitel 15. Und die haben sich wieder zurückgezogen. Die haben Israel nicht zerstört. Das war nochmal so eine letzte Warnung. 5 vor 12. Und wir lesen hier, dass der Amos Fürbitte getan hat. Vers 2 sagt, da sagte ich, Herr, Herr, vergib doch. Wie sollte Jakob bestehen? Es ist doch so klein. Der Herr ließe sich gereuen. Es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Und nochmal in Vers 6, der Herr ließe sich gereuen. Auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr, Herr. Auf seine Fürbitte hin hat der Herr dieses Unheil nicht gebracht, was er ihm schon in der Vision gezeigt hat. Wir sehen hier die Bedeutung von Fürbitte, wie wichtig es ist und dass es wirklich, Gott hört uns, wenn wir zu ihm rufen. Gott hat das Gericht nicht gebracht. Und dann im Vers 7, so ließ der Herr mich sehen, siehe, der Herr stand auf einer Mauer, die mit einem Zänkblei gerichtet war, und in seiner Hand war ein Zänkblei. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Und ich sagte, ein Zänkblei. Und der Herr sprach, siehe, ich lege ein Zänkblei an, mitten in meinem Volk Israel. Ich gehe künftig nicht mehr schonend mit ihm, an ihm vorüber. Denn dann veröden die Höhen Isaaks und die Heiligtümer Israels liegen in Trümmern. Und gegen das Haus Jerobeams erhebe ich mich mit dem Schwert. Das letzte Bild, was ihr hier seht, ist dieses Zänkblei. Dieses Lot, womit man misst, ob es gerade ist. Misst das Volk ab, ob das Volk gerade ist, ob es gerecht ist. Und diesmal gibt es keine Reue mehr. Im Kapitel 8 verwendet er das Bild, sieht einen Korb mit Sommerobst. Ein Obst, das reif ist, das überreif ist. Sagt, ihr seid reif zum Gericht. Ihr habt es verdient. Und dann im Kapitel 9, im Vers 1, das letztendliche Bild, wo der Herr selber an diesem Götzenopferaltar steht und wo er diesen Altar zerschlägt. Ich sah den Herrn am Altar stehen und er sprach, schlage auf das Kapitell, dass die Schwellen beben und zerschmettere sie auf ihrer aller Kopf. Und ihren Rest werde ich mit dem Schwert umbringen. Kein Flüchtling wird von ihnen entfliehen und kein Entkommener von ihnen wird sich in Sicherheit bringen. Letztendliche Zerstörung. Und die ist gekommen 722, wie wir wissen, unter dem Assyrerkönig Salmanasar. Im zweiten Könige im Kapitel 17 lesen wir das als Zusammenfassung. Da heißt es, und die Söhne Israel lebten in all ihren Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie wichen nicht davon ab, bis dass der Herr Israel von seinem Angesicht fortgeschafft hatte, so wie er durch seine Knechte die Propheten geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land gefangen nach Assur weggeführt. Haben nicht gehört auf die Warnungen, auf die Propheten. Gottes Herz war, dass sie umkehren. Deswegen hat er diese Propheten gesandt. Wir haben es gelesen. Er sagt, ich will nicht. Richten, kehrt doch um. Sie haben nicht umgekehrt und er hat das verkündete Gericht hier gebracht, wie er es gesagt hat. Aber er sagt auch hier wieder, ich mache einen Unterschied zwischen den Gottesfürchtigen und den Sündern. Im Kapitel 9, hier im Vers 9, hat er dieses Bild von sieben, von einem Sieb. Er sagt, denn siehe, ich will befehlen und will das Haus Israel unter allen Nationen schütteln, wie man mit einem Sieb schüttelt und nicht ein Steinchen fällt zur Erde. Alle Sünder meines Volkes werden durch Schwert sterben, die da sagen, du wirst das Unglück nicht herbeiführen und bis zu uns wirst du es nicht herankommen lassen. Also er sagt wieder, ich werde den Gerechten nicht mit den Ungerechten richten. Ich habe das Sieb und die großen Steine, die fallen nicht durch. Aber die Sünder, die werde ich richten. Gott wird die Gerechten nie mit den Ungerechten richten. Wir sind verantwortlich für unsere eigene Sünde. Die Gerechten müssen bis zu einem gewissen Grad mitleiden an den Sünden der Ungerechten. Wir sündigen nie allein. Wenn jemand sündigt, müssen wir manchmal mitleiden an den Konsequenzen. Aber Gott wird einen Unterschied machen und er wird die Gerechten nicht mit den Sündern vernichten. Und so ist es auch heute. Jesus sagt uns in Johannes im Kapitel 3, Verse 16 bis 18, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Nun sagt er, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Er hat unsere Sünden getragen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also Gott macht einen Unterschied. Und wirklich in Jesus haben wir Gnade. Wenn wir in Jesus sind, werden wir nicht gerichtet. Aber wer nicht in Jesus ist, der muss seine Sünden selbst tragen. Der wird gerichtet. Das Buch Amos endet mit Hoffnung. Die letzten fünf Verse im Kapitel 9 sagt er, dass er mit diesen Übriggebliebenen vom Haus Israel, dass er mit denen wieder sein Haus aufbauen wird und wiederherstellen wird, das Volk Israel. Und letztendlich wird er den Messias, Jesus Christus, unseren Retter, daraus hervorbringen. Und er sagt, er wird das Volk Israel wieder in ihr Land zurückbringen. Und die letztendliche Erfüllung wird sein, wenn Jesus über sein Volk herrschen wird, 1000 Jahre lang. Das lesen wir in der Offenbarung, dass es noch zukommt. Lass uns beten. Ups. Vater, wir danken dir, dass du ein gerechter Gott bist. Und Herr, wir wollen keinen Gott, der so lulu-wischiwaschi ist. Der sein Wort nicht hält und der keinen Unterschied macht zwischen richtig und falsch. Wir danken dir, dass du gerecht bist und wir schätzen das an dir, Gott. Wir schätzen aber auch total deine Geduld, Herr. Und ich danke dir, dass wir dein Herz gerade in diesem Prophetenbuch so sehr sehen. Dass du sagst, ich will nicht richten, kehr doch um, tu doch Buße. Und wir sehen deine Geduld und deine Langmut immer wieder und immer wieder. Und ich danke dir, Herr, dass wir nicht gerichtet werden für unsere Sünden, sondern dass Jesus das für uns getragen hat. Und dass du deswegen nie deinen Zorn über uns ausgießen wirst. Ja, du wirst uns erziehen, Herr, du wirst uns züchtigen, aber du wirst uns niemals letztendlich richten. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für diese Sicherheit, die wir haben können. Ich bitte dich aber auch, dass wir lernen davon. Gott, dass wir diese Gnade nicht als selbstverständlich nehmen und dass wir diese Gnade auch nicht als Ausrede verwenden, um weiter zu sündigen oder zu sagen, es ist eh egal. Sondern dass wir davon lernen, Herr. Dass wir lernen, umzukehren und schnell zu reagieren auf dein Wort und wenn du uns zurechtweist, Gott. Gib uns ein Herz, das dich liebt und wir wissen, das ist die Antwort auf alles. Dann werden auch die Beziehungen mit unseren Mitmenschen okay sein. Wenn wir dich lieben, dann werden wir auch unsere Mitmenschen lieben. Ich danke dir, dass wir die Antwort kennen auf alle unsere persönlichen Probleme und auch auf alle Probleme, was die Gesellschaft betrifft. Ich bin wirklich davon überzeugt, Gott, du hast die Antwort. Und du bist die Antwort. Und dafür danken wir dir, dass wir dich kennen können. In Jesu Namen.